Wunderschönen guten Morgen. Weiß einer noch, wie das erste Lied hieß, das wir gesungen haben? Der König lebt, und dann im Refrain ganz unten, wie hieß es dann noch? Der König lebt, der König lebt. Und sein. Genau, das war das. Der König lebt, er regiert in aller Ewigkeit. Das ist das Thema heute. Ich möchte über die Königsherrschaft Gottes sprechen, die ewige Königsherrschaft Gottes. Der Hintergrund ist, ich werde ja nächste Woche wieder nach Äthiopien fliegen. Ich habe da immer wieder mal für mich gebetet. Wäre schön, wenn ihr das heute nochmal tun könntet. Ich bin 12 Tage in Äthiopien. Wir werden die Lehrer der Gemeinden, es geht dort um diese Brüdergemeinden, wenn die zusammenholen, dieses Mal nach Addis Abeba in die Hauptstadt. Und dann habe ich eine gute Woche Zeit, ihnen das Königreich Gottes einmal zu erklären. Weil das Königreich Gottes, wenn man das verstanden hat, was das eigentlich ist, dann versteht man auch, worum es hier überhaupt geht und wie die ganze Bibel auch aufgebaut ist. Das ist einer der Grundgedanken überhaupt, dass Gott König ist, oder Grundwahrheiten, was wir verstehen müssen. Und es ist für uns zum Segen, wenn wir das wirklich mehr und mehr in unser Herz bekommen, der König. Das ist ein Gedanke, der heute ein bisschen verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft. Wir kennen Gott als Vater, als den liebenden Vater, das ist wahr und richtig. Als den Erlöser, das ist auch richtig. Als der Heiland, als der Retter, als der Helfer, als der, der da ist. Als der, den ich anrufen kann, wenn ich Probleme habe, der mir hilft. Aber Gott ist auch König. Und vielleicht ist Gott zuallererst einmal König. Der ewige König. Und sein Reich ist ein ewiges Reich. Und in meinem Unterricht wird es 2 Teile geben. Ich werde einmal über das ewige Königreich Gottes sprechen. Was ist das überhaupt? Und wie regiert Gott überhaupt? Und der 2. Teil, der wird das Königreich Gottes durch seine Stellvertreter heißen. Das ist Gott nämlich, der ja sich im Unsichtbaren verborgen hat, auf dieser Erde immer Stellvertreter hat, die in seinem Namen, in seinem Auftrag für sein Reich da sind. Den Gedanken kennen wir ein bisschen. Ne? Für den König, Königskinder. Was ist das? Wie hat das funktioniert in den verschiedenen Zeitaltern, die wir auf dieser Erde schon hatten? Wie wird das in den nächsten Zeiten, die kommen werden, sein? Aber heute mal zunächst das ewige Königreich Gottes. Wir werden einfach verschiedene Bibelstellen zu uns reden lassen. Und das ist mein Gebet, einfach, dass Gott durch sein Wort unser Herz berührt, dass wir einen Blick des Herzens schärfen können auf diesen König. Gott ist der absolute König, ein absoluter König. Und sein Reich besteht ewig. Ohne Anfang, ohne Ende. Es gibt keinen, der über Gott ist, keinen, der ihn verdrängen könnte, der ihn ablösen würde. Gott ist absolut. Gott braucht sich von niemandem rechtfertigen, weil Gott Gott ist. Und sein Reich bestand schon vor der Erschaffung des Universums. Bevor es dieses Universum, diesen Himmel und diese Erde gab, all die Sterne, alles, die sichtbare und unsichtbare Welt, da war Gott schon da und da war sein Reich schon da, ein ewiges Reich. Wir denken immer in zeitlichen Bezügen, aber für Gott gibt es keine Zeit. Sein Reich war schon vor Erschaffung des Universums und es wird auch weiter bestehen, wenn es diese Welt schon lange nicht mehr gibt. Auch dann wird Gottes Reich in alle Ewigkeit bestehen. Seine Herrschaft reicht in alle Ewigkeit, hatten wir gesungen. Er regiert in Ewigkeit. Ja, und die Ewigkeit hört nicht auf. Und so hört auch Gottes Reich nicht auf. Als ewiger König ist Gott auch der absolute und alleinige Gesetzgeber. Er macht die Gesetze. Er ist auch der oberste Richter. Er richtet darüber, ob seine Gesetze gehalten werden oder nicht. Und Gott besitzt auch die Vollstreckungsgewalt seiner Urteile. Er hat die Legislative, die Judikative und die Exekutive, würde man in der Juristik sagen. Er ist absolut. Er bestimmt. Er richtet und er verurteilt, so wie er will, und er braucht sich vor niemandem rechtfertigen. Er ist König. Ich möchte mal ein Wort vorlesen, als Jesaja, etwa im Jahre 730 vor Christus, einer der Propheten Israels. Es war in dem Jahr, als Usia, als König Usia starb. In diesem Jahr durfte der Prophet Jesaja einen Blick in den Himmel tun. Gott zog den Vorhang ein Stück zurück und er schaute in den Himmel. Und da sagt er, wehe mir, ich vergehe. Oder auf Deutsch, Hilfe, ich muss sterben. Er schaute in den Thronsaal Gottes und er sah die Herrlichkeit, dieses Gewicht Gottes, diese Schönheit Gottes. Die Säume füllten den Tempel, heißt es. Also Gott selbst konnte er nicht sehen, aber so etwas wie den Saum seines Mantels auf diesem hohen und erhabenen, sehr erhabenen Thron. Und er ruft und er sagt, wehe mir, Hilfe, ich muss sterben. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Und meine Augen haben den König gesehen, den Herrn der Heerscharen. Also er spürt sofort, als er Gott sieht, dass er die Gesetze Gottes nicht erfüllen kann. Und dieser Jesaja war ein Mann, der sprach schon länger im Auftrag Gottes. Er war ein Prophet. Und er sprach die Sünde des Volkes an, die Ungerechtigkeit im Volk und die Gottlosigkeit im Volk. Und jetzt sieht er Gott, den König. Er sagt, Hilfe, ich muss sterben. Ich bin ein Mann unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Also er sieht Gott, den König, und da sieht er ihn auch als den, der die Gesetze gibt und sich selbst als jemand, der diese Gesetze nicht halten kann. Den König habe ich gesehen. Können wir den König sehen? Wollen wir den König sehen? Ich freue mich auf den Tag, wenn ich den König einmal sehen darf. Ich ihn für immer sehen darf, den König. In diesem Bericht hier, Jesaja 6, kommt dann ein Engel und rührt seine Lippen an und befähigt ihn und sagt, das wird dich reinigen und du darfst sprechen im Namen Gottes. Du darfst sprechen im Namen dieses Königs. Aber worauf es mir ankommt, er hat den König gesehen, den Herrn der Heerscharen. Die Heerscharen, das sind die Engelheere. Und der König ist der oberste Befehlshaber aller Engelheere. Er hatte den König gesehen. Der König lebt. Jesaja hat ihn ein bisschen gesehen. Wie ist dieser König? Und wie regiert dieser König? Gott regiert ohne Ausnahme und ohne Unterbrechung über das gesamte Universum, über seine gesamte Schöpfung. Es gibt keinen Bereich, wo Gott nicht regieren würde. Und es hat niemals eine Zeit gegeben und es wird auch nie eine Zeit geben, wo Gott nicht regieren würde. Er ist der König. Nicht er war der König oder er möchte König sein oder er wird einmal König sein. Er ist der ewige König. Schauen wir uns einfach mal ein paar Stellen an, die uns das ein bisschen vor Augen malen, den ewigen König und sein Reich. 2. Mose 3,13, hier eine Begegnung zwischen Mose und Gott. Und Mose begegnet Gott in diesem brennenden Dornbusch. Ja, er kann Gott nicht sehen, aber da ist dieser Dornbusch, er brennt, ohne zu verbrennen. Und er hört die Stimme Gottes aus diesem Dornbusch, die zu ihm redet. Und Mose sprach: Schau, wenn ich nun zu den Kindern Israel komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie dann zu mir sagen: Wie ist sein Name? Wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Das ist mein Name. So sollst du zu den Kindern Israel sagen: Ich bin, der ich bin. Der hat mich zu euch genannt. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Und das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich rufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Ich bin. Auf Hebräisch heißt das Yahweh. Chaya steckt da drin. Sein. Ich bin, der ich bin. Jahwe oder in unseren Übersetzungen oft der Herr, der Allmächtige, heißt nichts anderes, ich bin, als ich bin. Gott ist, der König ist, er ist da. Ich bin da. Ich war da, ich bin da, ich werde da sein, ich bin. Psalm 29. Der Psalmist sieht Gott im Sturm, im Gewitter. Ich lese den mal vor. Von David, Psalm 29. Bringt dem Herrn, also Jahwe, ihr Himmlischen, bringt da dem Herrn Ehre und Stärke. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Die Stimme, Jahwes, die Stimme des Herrn erschallt über den Wassern. Der Gott der Ehre donnert. Der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ergeht mit Macht. Die Stimme des Herrn ergeht herrlich. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern. Der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Er lässt hüpfen wie ein Kalb den Libanon, den Sirion, das ist so ein kleiner Gebirgszug dort, wie einen jungen Wildstier. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. Die Stimme des Herrn lässt die Wüste erbeben. Der Herr lässt erbeben die Wüste Kadesh. Die Stimme des Herrn lässt Eichen wirbeln und reißt Wälder kahl. In seinem Tempel ruft alles Ehre. Der Herr hat seinen Thron über der Erde. Der Herr bleibt ein König in Ewigkeit. Der Herr wird seinem Volk Kraft geben. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Da sieht der Psalmist diesen Gewittersturm. Und er erkennt darin die Stimme Gottes. Gott, der durch dieses Unwetter seine Stimme donnern lässt. Gott, der König, der diese Schöpfung gemacht hat, der die Naturgesetze gemacht hat, und er redet durch den Sturm, und er redet durch den Wind, und er redet durch dieses Unwetter, da redet der König. Verborgen vor unseren Augen und doch ganz real hinter den Naturgesetzen, die seine Gesetze sind, durch die er regiert. Oder Psalm 100 und ja, Psalm 103, ähnlich. Verse 19 bis 22. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, König, und sein Reich herrscht über alles herrscht sein Reich. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Gott, der König, richtet seine Herrschaft aus überall durch seine Engel, heißt es hier. Ihr Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet. Er schickt sie, er schickt nicht nur den Wind und das Wetter und Schnee und Regen, er schickt auch seine Engel. Deshalb heißt er der Herr Zebaoth. Jahwe Zebaoth. Zebaoth, das sind die Heerscharen, das sind die englischen, himmlischen Engelheere. Durch sie regiert Gott. Sie richten seinen Willen aus, dass Menschen auf die Stimme Gottes tun, damit das geschieht, was Gott will auf dieser Erde. Gott regiert über alles, heißt es hier. Oder Psalm 139, den kennen ja auch viele. Was heißt, dass es keinen Ort gibt, der sich der Herrschaft Gottes entziehen würde. Herr, Jahwe, du erforschest und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken schon aus der Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest, bevor ich es ausgesprochen habe. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Angesicht? Wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und flöge bis ans äußerste Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Denn Finsternis ist für Gott wie das Licht, er sieht überall, er ist überall. Es gibt keinen Ort, wo Gottes Herrschaft nicht wäre, wo Gottes Gegenwart nicht wäre, keinen Ort, wo der König nicht regiert. Es gibt keinen Ort, der sich seiner Herrschaft entziehen könnte. Und es hat es nie gegeben und es wird es auch nie geben. Daniel 2, Daniel auch einer der großen Propheten. Er ist gerade hier in Persien, als er diese Dinge schreibt, oder Irak. Daniel 2, 21. Und hier spricht der große König, der irakische König Nebukadnezar im Buch Daniel. Die Iraker hatten mal ein Königreich. Und einer der bedeutendsten Könige hieß Nebukadnezar. Und Gott hatte durch Daniel auch zu diesem Nebukadnezar gesprochen. Und Nebukadnezar, der König des Irak, der König Babylons, sagt von Gott: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehört Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er, der große König, setzt Könige ein und er setzt Könige ab, denn er ist der König der Könige. Der Herr aller Herren, er regiert und er bestimmt. In Kapitel 4, 26, da geht es um einen Rundbrief, ein Schreiben, eine Depesche, die Nebukadnezar in seinem ganzen Reich verbreiten lässt. Und da beschreibt er, was er mit Gott erlebt hatte. Und das sollen alle seine Untertanen wissen, in seinem riesigen Reich, ein Weltreich war das damals. Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar. Denn nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, also er ging spazieren auf dem Dach seines Palastes, und diese Dächer, diese hängenden Gärten Babylons, das war schon was. Und Nebukadnezar, der große König, das war schon was. Und da ging er spazieren. Da hob er an und sprach: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit. Aber ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel. Da sprach der wahre König: Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen. Und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Gras wird man dir zu fressen geben, wie die Rinder. Und 7 Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen. Und sie gibt, wem er will. Im selben Augenblick wurde das Wort erfüllt an Nebukadnezar. Und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und er fraß Gras wie die Rinder. Und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel, nach diesen 7 Jahren. Und mein Verstand kam mir wieder, und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währet, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht wie er will, mit den Mächtigen im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zur Ehren meines Königreichs. Und meine Räte und Mächtigen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Herrlichkeit. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Nebukadnezars Verstand kehrte zurück und er erkennt den wahren König, den König des Himmels. Das ist wahrer Verstand. Gott ist ein König des Himmels. Er regiert. Und er setzt ein und er setzt ab, wen er will. Wir haben ja heute viel Bewegung in der Politik mit den Flüchtlingen. Und da sagte mir gestern noch mein Nachbar ganz aufgeregt, und die in der Regierung müssen das jetzt mal regeln. Aber man vergisst dabei, dass auch die Regierungen nicht alles regeln können. Und dass Gott regiert. Und Gott bestimmt Zeiten und Stunden. Gott setzt ein, Gott setzt ab. Gott kann auch den Assad einsetzen und er kann ihn absetzen. Er hat Nebukadnezar eingesetzt, er hat Nebukadnezar abgesetzt. Gott tut, was er will. Und er ist der König über allen Königen. Zu allen Zeiten und an allen Orten. Das ist der König, der lebt. Und das ist sein ewiges Reich. Dem kann niemand widerstehen. Als Jesus vor Pilatus steht, da riecht Pilatus sich auf, weil Jesus ihm kaum eine Antwort gibt. Da steht er, der Sohn Gottes, gefesselt, in den Händen, Blut überströmt, weil sie ihn fertig gemacht haben mit dieser Auspeitschung, mit der Geißelung, halb tot schon. Und Pilatus wundert sich, Johannes 19, Vers 10. Da sagt zu ihm, redest du nicht mit mir? Sprichst du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszulassen und Macht habe, dich umzubringen? Dich zu kreuzigen? Und Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben worden wäre. Darum hat der mich die überantwortet hat, größere Schuld. Schuld laden wir auf uns, wenn wir nicht auf den König der Könige hören. Und doch gilt es immer wieder zu bedenken, wer hat die Macht? Und Jesus in seiner schwächsten Stunde, als Gott, der Sohn, scheinbar am schwächsten ist, verraten von seinem Volk, verlassen von seinen Jüngern, ausgeliefert an einen Mann, dem nichts heilig ist, der so oder so machen kann. Da sagt Jesus, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben worden wäre. Gott gibt die Macht. Gott regiert. Gott bestimmt. Er alleine ist der König. In Offenbarung 20, ab Vers 7, da geht es um die Macht Gottes auch über die abgefallenen Engel. über das Reich des Teufels, das Reich der Finsternis. So manchmal glauben wir ja, dass auch dieses Reich irgendein Eigenleben führen würde, so als Gegenpart zu Gott. Und Gott hat den Teufel, hat Luzifer, den gefallenen Engel, der so viele Engel mit sich genommen hat, die Dämonen, die so viel Unheil anrichten auf dieser Erde. Er hat sie lange gewähren lassen. Es begann im Garten Eden, vielleicht auch schon vorher, dass sie ihr böses Spiel treiben konnten. Und dann am Ende der Zeit, am Ende des messianischen Reiches, wenn die 1000 Jahre vollendet sind, es geht hier um das messianische Reich, dann wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und er wird ausgehen zu verführen die Völker an den 4 Enden der Erde. Den Gog und den Magog, um sie zu versammeln zum Streit, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen herauf auf der Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, Jerusalem. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, da auch das Tier und der falsche Prophet war. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Irgendwann sagt der große König, und nun ist Schluss. Und dann heißt es hier so einfach, und er nahm den Teufel und all die abgefallenen Engel und er warf sie in den Feuerpfuhl, in den feurigen See. Und er sagte, nun ist Schluss. Wieso? Es gibt keine Macht, die der Herrschaft des ewigen Königs nicht unterstellt wäre. Gott ist König, ewiger König. Seine Herrschaft gilt für alle Zeit. Er regiert ununterbrochen, ungehindert in alle Ewigkeit. Und so heißt es dann auch in Kapitel 21 von Offenbarung, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen. Und das Meer ist nicht mehr. Also am Ende, wenn Gott noch einmal alles neu machen wird, ein neuer Himmel und eine neue Erde, dann heißt es weiter in Vers 5, und der auf dem Thron saß, der König, sprach, siehe, ich mache alles neu, und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, ich mache alles neu. Und er sitzt immer noch auf dem Thron, Gott sitzt auf dem Thron. Und er wird immer auf dem Thron sitzen. Gott ist Gott. Und auch wenn alles drunter und drüber geht, für unsere Augen, und wenn die Flut steigt und der Sturm tobt, Gott ist Gott. Nun regiert Gott in der Regel für uns verborgen. Wir können diesen König nicht sehen, selbst wenn wir wollten. Und nur wenige haben einen ganz kurzen Blick einmal tun dürfen zu dem Thron Gottes und dem König gesehen. Einer davon ist Jesaja. Und er sagt sogar, ich sterbe, ich gehe kaputt, ich halte es nicht aus. Johannes, der Jünger Jesu, als er dieses letzte Buch der Bibel schreibt, er durfte einen Blick hineinwerfen. Und auch er, sagte ich, fiel zu seinen Füßen wie tot. Alle Kraft verließ mich. Das hält kein Mensch aus. Und Gott hält sich verborgen. Noch. Und er regiert sein Reich unsichtbar, hinter den Naturgesetzen oder durch das, was wir manchmal göttliche Fügung nennen. Zufall. Es wäre ja schön, wenn wir die Engelheere sehen könnten, den König, ja, dann wird auch alles klar. Aber Gott hat seine Gründe, warum er das zurzeit anders macht. Und er regiert meist verborgen durch Naturgesetze und Fügung. Das Buch Esther, weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt, ein ganz interessantes Buch, es spielt in Persien, Iran. Und dort im Iran lebte eine Frau, die hieß Esther, und sie war Königin, also die Frau des Königs von Persien geworden, Königin Esther. Sie kam aus dem Volk der Juden, das wusste aber keiner. Und diese Esther erlebt eine der gefährlichsten Situationen für das Volk Israel. Denn es war bereits beschlossene Sache, es waren überall schon entsprechende Gesetze verteilt worden, es war ein Tag festgelegt worden, ein bestimmter Tag, an dem alle Juden im Reich umgebracht werden sollten. Und alle, die diesen Morde ausführten, durften den Besitz der Juden behalten. Da gab es also viele, die nur zu gern bereit waren, das zu tun. Also so eine Reichspogromnacht, wie wir sie hier vor, weiß nicht, 70 Jahren ungefähr hatten, aber in großem Stil, in einem ganzen Reich, im Reich der Medo-Perser. Alles war beschlossene Sache. Es war alles klar, es war alles schon abgemacht. Die Termine standen fest. Die Boten waren schon losgeritten und hatten dieses Gesetz des Königs, um das Volk der Juden umzubringen, schon längst verteilt, es war schon überall angeschlagen, verkündigt worden. Und dann heißt es, Kapitel 6, Vers 1, in derselben Nacht, bevor das endgültig war, konnte der König nicht schlafen. Und er ließ sich das Buch mit den täglichen Meldungen bringen, also eine Chronik. Also er konnte nicht schlafen, der König. Vielleicht zu viel gegessen. Die aßen ja immer gut. Und was macht man, wenn man mal nachts nicht schlafen kann? Man holt sich irgendeine langweilige Lektüre. Und dann schläft man wieder ein. Und er ließ sich die Chroniken holen. Eine Aufzeichnung von täglichen Meldungen. Also die Meder und Perser, die hatten so eine Art Chronik, wo jeden Tag die wichtigen Ereignisse aufgeschrieben wurden. Und er ließ sich das holen. Und jemand fing an, die Chronik aufzuschlagen. Ich weiß nicht, ob sie das gestapelt hatten in Tontafeln oder wie das damals war oder ob sie schon Pergamente hatten. Auf jeden Fall, er zieht ein Blatt heraus und er schaut auf eine Stelle und er liest sie vor. Und da fand es sich zufällig, dass geschrieben wurde, dass Mordechai angezeigt hatte, wie zwei Kämmerer des Königs, Bigtam und Teresch, die an der Schwelle die Wache hielten, danach trachteten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und der König sprach, wie hat man ihn belohnt? Ihr müsst mal selber die ganze Geschichte lesen. Kurzum, zufällig kann der Mann, der hier in der entscheidenden Position ist, der König Ahasveros, nicht schlafen. Zufällig liest man ihm eine Stelle vor, zufällig, wie er selber einem Attentat entgangen ist und wie dieses Attentat, das zwei Männer, die hier mit Namen benannt wurden, aufgedeckt wurden von einem gewissen Mordechai. Mordechai, das war auch ein Beamter am königlichen Hof, ein Jude. Und dieser Mordechai war nie dafür irgendwie belohnt worden oder geehrt worden, dass er diesen Komplott aufgedeckt hatte. Und jetzt kommt das Ganze ins Rollen und das Volk Israel wird gerettet. Lest es mal selber nach. Das Buch Esther spielt in Persien, im Iran. Eine wunderbare Geschichte von dem Wirken Gottes. Und interessanterweise im Buch Esther kommt der Name Gott überhaupt nicht vor. Gott hält sich verborgen. Er regiert verborgen durch Zufälle, durch Fügung, durch Naturgesetze. Er bestimmt, er entscheidet, aber verborgen. So ist sein Reich. Bis wie viel Uhr haben wir? Ist schon vorbei, ja? Okay, ist schon vorbei, gut. Nur vielleicht noch ein Vers aus den Sprüchen, um diesen Gedanken noch zu Ende zu bringen. Sprüche. Ja, das ist jetzt, was ich euch hier heute bringe, das ist eigentlich für den ganzen Tag vorgesehen. Aber dann haben wir ja nicht so viel Zeit. Ja. Sprüche 16, Vers 9. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg. Also er plant. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr, Jahwe, lenkt seine Schritte. Der König lenkt deine Schritte. Vers 33. Der Mensch wirft das los. Das war so ein Verfahren, das man damals hatte, um Gottes Willen zu finden. Man warf Lose. Der Mensch wirft das los. Aber wie es fällt, aber es fällt, wie der Herr will. Gott fügt diese Dinge. Gott macht es. Oder Kapitel 21, 1. Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Also Gott regiert meist verborgen durch Naturgesetze, durch Fügung, aber er regiert. Und zwar an allen Orten dieses Universums, zu allen Zeiten, auch wenn wir meinen, jetzt ist Gott nicht mehr da. Also jetzt ist das Böse so stark, wo ist Gott? Gott regiert. Manchmal, ganz selten, krempelt Gott sich den Ärmel hoch und dann heißt es, und er regiert mit ausgestreckter Hand, mit ausgerecktem Arm, mit entblößtem Arm und dann tut er Zeichen und Wunder. Und jetzt hätte ich noch eine etliche Stellen, wo Gott das dann mal so tut, ausnahmsweise, wo er seinen Arm einmal kurz zeigt, durch Zeichen und Wunder, durch außergewöhnliche Dinge. Und manchmal machen wir den Fehler und wir glauben, Gott regiert nur durch diese Zeichen und Wunder, dann hätte Gott was gemacht. Nein, das sind in der Regel die Ausnahmen. Und die Regel ist, dass Gott verborgen regiert und herrscht als der König. Durch die Naturgesetze, wo er einfach mal an der Waagschale ein bisschen hochdrückt, ein bisschen runterdrückt. Durch den Zufall, er regiert. Es sind seine Engelheere, die regieren. Es ist sein Wille. Er ist am Werk. Ja, und dieses ewige Königreich Gottes, das hinter der sichtbaren Schöpfung verborgen ist, ist normalerweise nur durch Glauben zu erkennen. Gott gebe uns diesen Glauben, dieses Vertrauen, dieses Sehen mit dem Herzen, dass wir sein Königreich und den König dieses Reiches sehen können. Er ist der König, der ewige König, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Was das für uns heißt und was das auch für die Gemeinde heißt, und wie Gott seine Herrschaft in einzelnen Menschen zu den verschiedenen Zeitaltern, wie er das macht und wie er Menschen versucht mit hineinzunehmen in seine Herrschaft. Das müssen wir ein andermal klären. Vielleicht nur noch dieser eine Gedanke, um euch das schon mal auf den Weg zu bringen. Als Gott den Menschen schuf, da heißt es mehrmals, das ist Kapitel 1, Genesis, also 1. Mose 1, 26, 27. Er schuf ihn in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Dieses Wort Bild, Zellem, das ist eigentlich diese Götzenstatue. Wenn der König Persiens sein Reich vergrößerte, dann stellte er überall so ein Zellem hin, ein Bild, und sagte, hier herrscht Ahasveros oder hier herrscht Darius oder Kyros oder hier herrscht Nebukadnezar. Und da wurde ein Bild von ihm hingestellt, um zu zeigen, das ist mein Herrschaftsbereich. Und das ist das Wort, was hier benutzt wird. Der Mensch soll die Herrschaft Gottes vertreten auf dieser Erde. Stellvertretend für Gott. Und sie sollen herrschen über die Vögel, über die Tiere, über diese Erde. Sie sollen die Herrschaft Gottes stellvertretend für den großen König ausüben. Und ist das immer wieder schiefgegangen? Und Gott hat lange dran einen langen Plan gehabt, dass das mal irgendwann nicht mehr schief geht. Und wir sind ein Teil dieses Planes. Und was das im Einzelnen heißt, das könnt ihr nächste Woche in Addis Abeba hören oder vielleicht machen wir irgendwann mal hier weiter. Aber da muss man ein bisschen Zeit investieren, damit wir das Konzept verstehen. Aber wenn man das verstanden hat, ihr Lieben, ich glaube, man hat ganz wesentliche Dinge verstanden. Für heute nehmt das mal mit. Gott ist ein ewiger König und sein Reich besteht in alle Ewigkeit. Amen.